Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zum Move. Mein Name ist Luca Leicht und heute wollen wir wieder einmal übers Laden sprechen. Und deswegen habe ich heute hier unsere Ladepreisexpertin, will ich fast schon sagen, Carina Bellomo da. Deswegen, hi Carina, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
Beim Laden selbst ist ja relativ viel Musik gerade drin. Wir kennen die Preise, die verändern sich stetig und es geht in sehr unterschiedliche Richtungen, hat man das Gefühl. Und deswegen wollen wir heute mit einem der, naja, viele sagen, Hochpreisanbieter sprechen. Wobei ich glaube, unsere Gästin heute ist nicht ganz so einverstanden mit der Idee, dass Ionity eine Hochpreis-Ladesäulenbetreiber-Geschichte ist. Deswegen ist Johanna Heckmann hier, die uns aufklären will, warum denn das nicht so ist. Sie hat eine relativ lange Ladegeschichte hinter sich, würde ich sagen. Du warst bei P3, du bist dort fürs Thema Laden zuständig gewesen, bist jetzt Head of B2C Product and Growth bei Ionity. Und ich meine, das ist immerhin einer der größten Ladesäulenbetreiber Europas und Deutschlands. Und deswegen schön, dass du da bist und uns da ein bisschen mal mitnimmst, was ihr tut, was ihr tun wollt und wie ihr von diesem Image wegkommen wollt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein.
Ich habe jetzt schon ein paar Stichpunkte genannt, was zu deiner Laufbahn gehört hat. Kannst du vielleicht selber nochmal deinen Werdegang beschreiben, da ein bisschen Leben reingeben, wo du herkommst, was du machst, wieso du in diese E-Welt reingerutscht bist?
Ja, also gestartet hat das Ganze tatsächlich 2012 bei der E-Mobil BW. Das ist hier in Baden-Württemberg die Landesagentur für Elektromobilität. Wir waren damals noch so in der Phase der Förderprojekte und dann habe ich Projektmanagement für Förderprojekte gemacht und war eine spannende Phase, weil die allerersten Elektroautos kamen auf den Markt. Es gab Diskussionen, setzt sich DC-Laden überhaupt durch oder ist AC-Only noch der richtige Weg? Da gab es ja durchaus noch Anbieter, die damals das gemacht haben. Und mich hat das Thema dann einfach gepackt. Ich habe zwar BWL studiert, also bin kein Ingenieur, bin kein Techniker und fand es dann aber so spannend zu sehen, dass mit der Elektromobilität sich Kundenverhalten ändert, sich Geschäftsmodelle verändern, eine neue Branche entsteht. Also so Begriffe wie CPO, MSP, Roaming-Anbieter, was jetzt völlig etabliert fast schon ist im Lademarkt, die gab es ja damals noch gar nicht. Mhm. Da hat man dann drüber diskutiert, ja, wie, was ist das jetzt eigentlich genau und was steckt hinter diesem Geschäftsmodell? Und das hat mich tatsächlich gepackt und begeistert, dass ich gesagt habe, ich möchte auch in diesem Thema bleiben. So bin ich dann bei P3 gelandet. War da, genau, wie du schon richtig gesagt hast, für das Thema Laden, Ladeinfrastruktur über 8 Jahre dann auch am Ende als Partner zuständig. Ganz viele verschiedene Projekte gemacht über Autoindustrie, Energiewirtschaft, bis hin wirklich zu Oil und Gas, die dann auch zu der Zeit damals die ersten vorsichtigen Schritte gemacht haben, jetzt schon viel weiter sind. Und es ist einfach unheimlich toll zu sehen, was passiert ist mittlerweile. Ich weiß, mein erstes Projekt bei P3 war auch dann Slam. Aufbau der 50 kW-Säulen an den deutschen Autobahnen.
Oh Gott.
Wow, riesen krass. Innovationssprung. und ja, jetzt umso schöner bei Ionity zu sein, die sich ja ganz klar von Anfang an dem HPC-Laden verschrieben haben, da auch konsequent wirklich auf hohe Leistungen, größere Standorte auch von Anfang an jetzt schon gesetzt haben. Also ich glaube, das war für die Zeit, wo man da angefangen hat, 2017, 18. 18 war, glaube ich, der erste Standort in Deutschland. Schon was Besonderes. Und ja, das jetzt noch auch richtig zu vermarkten und an den Kunden bringen, das ist eigentlich so meine Kernaufgabe bei Ionity. Wir haben da diesen Product and Growth, hast du ja in meinem Titel erwähnt.
Ich mag solche Titel, muss ich dazu sagen.
Das ist Wahnsinn.
Immer schön, was man alles auf so Visitenkarten und in Signaturen von E-Mails reinhacken kann.
Ja, also und um das auch mal nochmal so ein bisschen zu erklären, weil es vielleicht nicht ganz selbsterklärend ist, also uns ist bewusst, dass wir jetzt mit dem Netzwerk-Rollout schon einen ganz guten Status haben bei Ionity. Wir haben europaweit in 24 Ländern sind wir live. Das, wie gesagt, ist glaube ich, durchaus ein sehr guter Verdienst. Und jetzt geht es aber darum, auch dieses Netzwerk zu vermarkten und eben auch die richtigen Angebote für den Kunden zu bekommen, die vor allem auch in Klammern digitale Kundenerfahrung zu verbessern und zu optimieren. Weil natürlich Die Konkurrenz schläft nicht. Du sagst es, das sind sehr bewegte Zeiten auch im Lademarkt. Und ich glaube, da geht es jetzt auch darum, wo kann man sich differenzieren, wo kann man besser werden, damit das für den Kunden auch alles noch besser klappt und noch angenehmer auch in der Nutzung ist.
Mich würde trotzdem nochmal interessieren, zu deiner Person zurück. Du hast auch irgendwas mit Medien studiert, genauso wie ich. Ich glaube, wir sind sogar fast gleichzeitig fertig geworden. Was wolltest du eigentlich machen als Projektmanagement für Förderprojekte, die dann irgendwie in die E-Mobilität münden? Also, ich wollte das nämlich auch nicht machen, was ich jetzt mache. Ich finde es cool, aber das war nicht der Plan.
Also ich wollte eigentlich ganz ursprünglich mal, das war so der Plan, so zu Schulzeiten in den Journalismus gehen.
Okay.
Und habe dann ein duales Studium gemacht in der Pressestelle vom Staatsministerium hier in Stuttgart. Und saß da so ein bisschen auf der anderen Seite des Tisches. Und weil meine Eltern auch gesagt haben, jetzt einfach nur Germanistik studieren und dann in der Hoffnung, irgendwo irgendwie ein Volontariat zu bekommen, muss das sein? Und dann haben wir uns irgendwie auf dieses duale Studium geeinigt. Und dann habe ich gemerkt, dass gerade auch diese PR-Arbeit und auf der anderen Seite Pressearbeit zu machen, mir sehr viel Spaß macht. Und bin dann zur E-Mobil gekommen, Co-Funktion, Projektmanagement und PR für diese Förderprojekte. Und habe dann nochmal gesagt, eigentlich macht es auch total Spaß, nicht nur über die Themen zu reden, sondern auch noch mehr an denen zu arbeiten. Und so ist es dann gewachsen, dass ich noch einen allgemeinen Masterstudiengang draufgesetzt habe, der dann nicht mehr ganz so spezifisch im Medienbereich war. Und dann irgendwie den Weg Richtung Elektromobilität sehr stark eingeschlagen, sehr früh eingeschlagen.
Und haben dich dann solche Konzepte wie der erste Leaf überzeugt oder so ein iMeaf und Peugeot Ion und wie sie heißen?
Ja, ich weiß noch,
das war das, was dich getrieben hat?
Da weiß ich noch, ein erster Plug-in von einer Marke hier aus Bayern, wo man dann die Tiefgaragenauffahrt hochgefahren ist und der Verbrennermotor hat sich schon zugeschaltet, weil gefühlt die sehr begrenzte elektrische Reichweite schon am Ende war. Ja, was heißt, hat mich begeistert. Ne? Wie gesagt, ich bin kein Techie. Ich kann mich jetzt nicht im Detail begeistern für Höchstgeschwindigkeiten oder Co. Aber halt einfach so dieses Gefühl, wow, da passiert gerade richtig was. Und gerade für einen Automobilstandort wie Deutschland, wo so viele Jobs dranhängen, wo schon auch viel Wohlstand dranhängt. Die Mobilität ist, glaube ich, für jeden Menschen was total Wichtiges. Ich merke es gerade, mein Fuß ist gerade gebrochen. Ich merke, eingeschränkte Mobilität ist echt nicht so toll. Das heißt, wenn wir uns halt die Gedanken machen wollen, wie wollen wir weiter mobil bleiben? Wie wollen wir weiter auch eine Form von Individualmobilität bieten, die aber nicht so schädlich fürs Klima ist, mit der wir einfach nachhaltiger unterwegs sind? Das war für mich einfach eine Chance und auch Herausforderung, das zu begleiten. Und wie gesagt, das war dann einfach so, jetzt schon zu sehen, welchen Weg wir gegangen sind von 50 kW Laden bis hin jetzt zu Megawatt Charging und Co. Also was sich da in wenigen Jahren jetzt schon getan hat, macht mich sehr hoffnungsvoll, dass auch die Entwicklung in Zukunft noch richtig gut weitergehen wird und dass da wir viele Probleme, die zugegebenermaßen heute noch offen sind in der Elektromobilität, wir in den Griff bekommen werden und da hoffentlich echt ein tolles Erlebnis auch für die Kunden schaffen. Und ich muss sagen, nachdem ich jetzt selber auch eine Weile elektrisch fahre, mit Autos, die auch schon etwas weiter sind als die ersten Generationen, macht das einfach auch richtig Spaß. Also ich möchte nicht mehr zurück auf den Verbrenner.
Was fährst du dann?
Ich fahre gerade einen VW ID.3. Bin davor auch happy? Schon mal... Bin happy.
Du zögerst. Okay, du zögerst.
Bin happy mit dem, was ich brauche. Ne? Auch da, ich bin jetzt nicht derjenige, der die Assistenzfunktionen bis zum Maximum ausreizt und Co. Und wenn da Apple CarPlay funktioniert und dann ja, komme ich eigentlich ganz gut. Und ich finde das Fahren einfach sehr angenehm, das Elektrische. Und davor bin ich aber auch schon auch mal Tesla gefahren, muss ich auch gestehen. Das ist natürlich auch tolles Erlebnis. War dann auch, da haben wir auch mehrere Langstreckenreisen gemacht, auch mit Kleinkind. Und das Reisen da fand ich sogar angenehmer als mit dem Verbrenner. Also früher bin ich so gereist, okay, Ankunftszeit im Navi sagt 10.30 Uhr. Dann habe ich gesagt, super, dann können wir um 10 Uhr dort frühstücken gehen. Und man ist so irgendwie gegen die Uhr gefahren und hat sich selber so einen Stress und Druck aufgebaut mit dem E-Auto. Man plant von Anfang an vielleicht auch gewisse Zwischenstopps ein, Übernachtungsstopps, macht dort eher so einen Roadtrip draus. Und
es entschleunigt einfach,
es
oder?
Es entschleunigt und ist entspannter. Und man macht sich halt nicht so den Stress, komme ich jetzt abends um 8 oder um 9 da an, sondern ja, wenn es halt 9:30 wird, wird es 9:30. Aber man reist entspannter. Ich finde das gut. Ich möchte, wie gesagt, da gar nicht mehr unbedingt zurück in die alte Welt.
Jetzt wollte Gerd nicht da, das ist wie Bahnfahren. Weiß man auch nicht, wann man ankommt.
Und die Züge fahren ja auch mit Strom.
Genau. Worin siehst du denn, du hast gerade vorhin schon gesagt, es kommen so ein paar Hindernisse noch auf die E-Mobilität zu. Worin siehst du denn aktuell die größten Hindernisse, aufs E-Auto umzusteigen für die Leute?
Also ich glaube, tatsächlich geistern auch noch viele Vorurteile in Medien und in der öffentlichen Wahrnehmung rum. Das merke ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wo immer wieder Fragen kommen, ja, aber funktioniert das überhaupt und ist es überhaupt sicher? Und diese langen Ladezeiten, die sind doch total nervig und dann ist es ja auch teuer. Also ganz viele Vorurteile, wo man, glaube ich, wenn man sich mit auseinandersetzt, einige ausräumen kann, nicht alle. In der Tat glaube ich, dass sich natürlich auf Fahrzeugseite schon noch hier und da was verbessern kann. Wir sind schon viel weiter, was auch Reichweiten angeht, was Ladeleistungen angeht. Ich glaube, wenn wir drüber sprechen, dass bei uns im Ionity-Netzwerk die Fahrzeuge in unter 5 Minuten 100 Kilometer Reichweite nachladen können, dann ist das, also, ne, dann sind wir nicht mehr weit weg von alltagstauglich und reisetauglich. Aber da gibt es sicher noch Luft nach oben. Und das andere ist natürlich der Preis. Der Preis fürs Auto, dann aber auch der Preis für Ladeabos. Wie viele Ladekarten brauche ich überhaupt? Die Wallbox zu Hause, was kostet mich das? Wohne ich im Mehrfamilienhaus? Auf einmal ist das ein Riesenaufwand, hohe Kosten, da irgendwie einen Stromanschluss in die Tiefgarage zu bekommen.
Also
überhaupt einen Tiefgaragenstellplatz zu haben, ja, ist dann auch nicht schlecht an der Stelle. Und ich glaube, da sind viele, viele Stellhebel. Arbeitsplatzladen kann sehr viel helfen. Die Vereinfachung vom Heimladen kann ganz arg helfen. Und ja, dann bin ich aber eigentlich optimistisch, weil, wie gesagt, wenn man jetzt betrachtet, wo wir herkommen, was schon alles passiert ist, und ich finde es immer wieder auch toll zu sehen, wenn man irgendwo unterwegs ist, und dann auf einmal in eine Tiefgarage kommt und da hängen halt schon 30 Wallboxen und man denkt, wow, cool, hier ist schon ein richtig gutes Angebot auch da, dann ja, glaube ich, dass wir das hinkriegen, hoffentlich. Okay.
Du hattest ja jetzt gerade schon die Preisstruktur angesprochen und dass da was machbar wäre noch. Was macht für dich denn eine gute Preisstruktur in Sachen Laden aus?
Also ich glaube, was wichtig ist für das Thema Laden, ist transparent. Ist auch irgendwie eine gewisse Vergleichbarkeit und ist natürlich auch ein gewisser, wie soll ich sagen, es muss schon auch passen zu mir als Kunde. Also ich möchte jetzt kein Ladeangebot, mit dem ich vielleicht super gut in weiß nicht wo laden kann und aber in meinem Umkreis Probleme habe in der Abdeckung oder ne, mit der Ladeleistung. Dann nicht alle Fahrzeuge sind 800 Volt fähig und können schon die ganz hohen Leistungen ziehen. Wenn da dann natürlich irgendwie Preisstrukturen sind, die sehr stark auf hohe Leistungen ausgelegt sind, kann das auch gewisse Probleme verursachen. Was ich immer wieder als Herausforderung feststelle bei den Leuten, ist überhaupt auch diese Einheiten zu verstehen, was kostet Strom? Viele Leute haben dazu, glaube ich, zunächst gar keinen Bezug. Also wenn du dir jetzt auch fragst, was ist denn ein Haushaltsstromtarif? Ja, durch die Energiekrise hat sich da was getan, da ist mehr Bewusstsein entstanden, auch durch diese krassen Preisschwankungen, die da waren. Aber die wenigsten konnten das gefühlt in der Vergangenheit sagen. Und deswegen, was ist jetzt teuer? Also sind 49 Cent für die Kilowattstunde schon teuer? Im AC-Laden, im DC-Laden, im HPC-Laden? Wie viel kostet das im Vergleich zu Hause? Da ist noch sehr viel Intransparenz gefühlt und sehr wenig Gefühl dafür da. Und gefühlt, wie gesagt, kommen wir auch so aus der Phase, wo viele Ladeinfrastrukturanbieter, so hat ja auch Ionity gestartet, ganz zu Beginn, Versuchspreise gemacht haben oder erstmal irgendwie sehr vereinfachte Preismodelle. Also ich weiß, bei Ionity war das mal ein Session-basierter Preis, der sehr, sehr günstig war.
Der war mega cool. Ich weiß leider nicht mehr, wie viel das war. Das war nichts.
Ich nenne es jetzt nicht, weil das war tatsächlich. Wenn man da halt überlegt, was stehen an Kosten dahinter für einen Anbieter, dann kann sich das nicht rechnen. Und da müssen wir dann auch so realistisch sein, zu sagen, der Markt kommt natürlich jetzt auch in eine Phase, wo sich's rechnen muss.
Ja, klar.
Wo Investoren auch hinter vielen Anbietern stehen, die da drauf gucken, was kann ich verdienen mit dem Laden. Und Förderprojekte, die es ganz am Anfang gab, wo gefühlt die komplette Investitionssumme übernommen wurde, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Also der Markt wird jetzt da erwachsen und reifer und muss sich halt auch rechnen.
Ja.
Heißt aber aus Kundensicht, ich brauche irgendwie ja auch eine Verlässlichkeit. Und ich glaube, das ist dieses Thema dynamische Preise. Gibt es ja den einen oder anderen Anbieter, der das schon macht. es ist sicherlich auch valide zu sagen, auch außerhalb Deutschlands sieht man schon, dass es hier und da verbreiteter ist, gerade in den nordischen Ländern, die das auch von ihren Haushaltsstromtarifen kennen, wo dann diese Hürde hin zu dynamischen Preisen nicht ganz so hoch ist. Das ist natürlich nochmal ein Unsicherheitsfaktor für den Kunden. Und da ist zum Beispiel uns bei IONITY auch ganz wichtig, dass wir sagen, die Preise, die wir bieten, die sind sehr stabil, die sind sehr verlässlich. Wir machen jetzt nicht tägliche Schwankungen oder sagen, oh, am Wochenende ist viel los, dann drehen wir doch mal die Preise hoch. Nein, bei uns gilt eine Verlässlichkeit und auch irgendwie eine gewisse Kontinuität, um da einfach zu vermeiden, dass die Kunden ständig wieder nachrechnen müssen und gucken müssen, was da eigentlich gerade los ist.
Aber ist das wirklich sinnvoll? Ich frage vor dem Hintergrund, wenn ich jetzt mit einem Verbrenner unterwegs bin, weiß ich auch, wenn ich losgefahren bin und ich fahre von Stuttgart nach Hamburg oder weiß der Teufel was, auch nicht, für wie viel ich in Kassel tanken werde, was der Liter Benzin, Diesel, was auch immer kostet, sondern ich nehme halt das, was es kostet, weil ich weiß, ich bin irgendwie pro Liter grob in einer Range von bis. Und in dem Spektrum muss ich halt damit leben. Wieso ist das in deinen Augen beim Elektroauto so ein Ding, dass man da auf einmal beginnt, Mobilität centgenau gegenzurechnen und nicht mehr dieses, ja klar, ich meine, dann schauen wir uns die ganzen Dienstwagenfahrer an, wir schauen uns die großen Motoren, 3-Liter-Motoren mehr an, viele 100 PS Leistungen, unerheblich, was, ob ich jetzt irgendwie mal links fahre oder doch in der Mitte oder rechts, total irrelevant, aber im E-Auto ist es auf einmal das hinterm Komma, die zweite Stelle irgendwie maßgeblich ohne Ende wird. Woher kommt das?
Das ist also eine spannende Frage und ich glaube, da kann man ganz verschiedene Meinungen auch zu haben. Aus meiner Sicht ist es so, dass A, natürlich viele Leute auch diesen Kauf eines E-Autos oder die Entscheidung für ein E-Auto mit höheren Anschaffungskosten darüber rechtfertigen, dass sie ja geringere Betriebskosten haben. Dann, wie gesagt, wie schon eben so ein bisschen angedeutet, dass wir da in einem System und in einer Einheit sind, die Kunden nicht so gut kennen. Also es ist ja anders als eine Tankindustrie, wo man gelernt hat, naja, ist halt so und ich fahre lieber morgens oder abends oder am Wochenende. Also da gibt es ja auch so gewisse Preisschwankungen, auf die man sich so ein bisschen verlassen kann. Und dann ist das Dritte halt, und das ist so ein bisschen Fluch und Segen für die Elektromobilität. Ich habe immer diesen Vergleich zum Heimladen oder beim Arbeitgeberladen für vielleicht einen sehr günstigen, sehr schönen Tarif. Also vielleicht sogar, wenn ich den Luxus habe, die PV-Anlage auf dem Dach zu haben, wo ich das Gefühl habe, ich lade eigentlich für umsonst. Ja. Und deswegen entsteht da, glaube ich, nochmal eine andere Preissensitivität auf Kundenseite im Vergleich zum Sprit, wo ich halt keine, da habe ich halt nicht
keine Tankstelle zu Hause.
Im Vorgarten, ja, genau.
Und auch eine schöne Vorstellung.
Ja. Aber jemand einfach eine Zapfsäule.
Nee, und also ich glaube, dann kommt es schon sehr auf die Kundentypen an. Diese Dienstwagenfahrer, die du beschreibst, wo jetzt nicht die Frage ist, wie viel Liter Verbrauch habe ich. Ich glaube, denen ist auch relativ egal, was kostet die Kilowattstunde. Ja?
Aber die fahren ja trotzdem dann oft nicht elektrisch. Obwohl es ja mit dieser 0,25% Dienstwagenbesteuerung schon einen gewissen Anreiz gibt, ob ich jetzt von meinem...
Riesenanreiz. Also, ja, Riesenanreiz. Ich weiß auch nicht so recht, aber ne, also ich glaube tatsächlich, oder aus meiner Sicht ist es so, dass da noch viel Lernen auch dazu, Erfahrungszugewinn kommt bei den Kunden und wir uns dann auch in diese Richtung bewegen werden. Wie gesagt, andere Märkte machen es ja vor oder auch Norwegen als der Vorreitermarkt in Europa, die sind schon Richtung dynamische Preise und wie gesagt, da haben die Kunden auch eine ganz andere Einstellung dazu, weil die kennen es halt auch aus ihrem Heimladebereich schon so und wissen ganz genau, dann und dann kann ich vielleicht sogar Geld verdienen, wenn ich mein Auto einstecke. Da gibt es jetzt, glaube ich, bei uns in Deutschland die ersten zarten Pflänzchen, die in diese Richtung gehen. Finde ich super spannend zu beobachten. Wir als Schnellladenetzbetreiber bei IONITY sehen es aber schon auch so, muss die Kunden auch ein bisschen ranführen. Ich kann jetzt nicht irgendwie in einem neuen Thema, wo die Einheiten nicht gelernt sind, wo die Kosten noch nicht gelernt sind, wo gerade extremer dynamischer Wettbewerb ist, wo viel Veränderung ist, wo der Kunde immer wieder auch gucken muss, sich orientieren muss, ad hoc dann auch noch in so ein voll dynamisches Preismodell gehen und damit den Kunden dann auch noch eine zusätzliche Komplexität geben. Aber der Weg führt aus unserer Sicht schon auch dahin, ja.
Und wie sieht das dann aus? Also was plant ihr da in Sachen Preise jetzt? Ihr habt ja erst einen Preissprung gehabt oder einen Preissprung, ihr habt gesenkt, glaube ich. Die Grundgebühr bei euch wurde um
5 Euro
waren es, gesenkt. Aber ist damit jetzt Schluss?
Genau, also ich glaube, die Energiekrise hat ja wahnsinnig viel Bewegung reingebracht. Wir sehen jetzt, dass wir auch von den Einkaufskonditionen eine klare Entspannung erleben, dass wir auch eine sehr unterschiedliche Situationen in unseren Zielländern haben, haben deswegen auch Anfang des Jahres schon gesenkt und haben jetzt ja ganz aktuell noch eine Preisanpassung gemacht, die auch in 18 von 23 Märkten bei uns nochmal Preise senkt, zum Teil massiv bis um 30%.
Wow.
Und das heißt für Deutschland, da haben wir die Preise jetzt nicht nochmal zusätzlich gesenkt, aber in Deutschland bieten wir zum Beispiel zusätzlich jetzt noch diesen Passport Power, einen dedizierten Vielfahrertarif mit 39 Cent für die Kilowattstunde, höhere Grundgebühr, 11,99, aber wie gesagt, wer weiß, ich lade dreimal im Monat bei Ionity, der hat mit diesen 39 Cent pro Kilowattstunde eigentlich dann schon Preisvorteil gegenüber dem Ad-Hoc-Tarif und Ähnlichem und kann davon halt dann profitieren, dass wir da einfach wirklich sehr, sehr oder deutlich geringere Kilowattstundenpreise nochmal einführen.
Okay. Und du sagst bis zu 30%. Wo ist denn dann richtig billig und wie?
Wir haben in den Nordics einen großen Preissprung, das heißt Norwegen, Schweden, Dänemark. Da hat sich viel getan. Wir haben in Belgien und Niederlanden.
Kannst du das beziffern? Was heißt viel und von wo nach wo ging's?
Müsste ich nochmal reingucken in die Preisliste. Das ist ja noch dazu auch in norwegischen Kronen. Da komme ich immer so ein bisschen durcheinander.
Okay.
Wir haben jetzt aber beispielsweise auch in den Niederlanden den Ad-Hoc-Preis von 79 auf 69 Cent gesenkt. Dasselbe in Belgien. Also wir haben schon mal deutliche Preisanpassungen nochmal gemacht. Wie es halt auch, sag mal, unsere Einkaufskonditionen zulassen, da, wo wir einfach auch marktspezifische Unterschiede sehen, denen wir damit Rechnung tragen wollen und wo wir dann hoffentlich dem Kunden auch helfen, wenn er wirklich mal europäisch unterwegs ist. Jetzt kommt die Sommerreisezeit, jetzt kommt die Urlaubszeit, dass man wirklich in den Ländern dann auch einen hochattraktiven lokalen Tarif hat, weil mit diesem Passport, den wir anbieten, lädt jetzt der deutsche Passportkunde halt in Frankreich zu französischen Preisen. Das heißt, dort kostet er in dem großen Abonnement die Kilowattstunde noch 32 Cent.
Okay, das ist aber schon ein Unterschied. Bei uns dann 39.
Ja.
Das heißt, im Urlaub lädt man dann günstiger.
Wenn man nach Frankreich fährt, genau. Okay. Genau.
Wird es auch irgendwo teurer dadurch, wenn du sagst, also ihr habt ja davor eine gewisse gegenseitige Subventionierung, seid ihr gefahren, wenn man so will. Aber teurer wird es nirgends.
Nein.
Gibt ja auch Leute, die schrauben nach oben. Deswegen frage ich.
Also du hast ja bei der Einführung gesagt, da musste ich ja schon so ein bisschen, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ich sehe jetzt Ionity nicht als Hochpreisanbieter.
Ich glaube, es war halt von diesen, ich glaube, es waren 12 Euro oder sowas, die das Laden kostet oder 11. Es war unfassbar wenig, die einmal vollladen war, ganz früh oder 8.
Das war ein Sessionpreis von 8 Euro. Der war, glaube ich, ein unfassbares Einführungsangebot damals. Zu den Hintergründen kann ich auch gar nicht so viel sagen. Da war ich ja noch nicht Teil von Ionity. Und dann ist man halt auf diesen 79 Cent gegangen.
Genau, das war
gegangen.
Dann halt relativ
und das
schnell
war ein,
sehr hoch.
Das war ein sehr krasser Preissprung, weil man, glaube ich, aber auch zu der Zeit gesagt hat, für uns liegen natürlich die MSP-Angebote, diese Angebote über andere Ladekartenanbieter sehr stark im Vordergrund. Und ja, wir müssen natürlich aus regulatorischer Sicht auch ein Endkundenangebot, aber naja.
Das war immer eher so ein Anti-Preis. Also für mich wirkte Ionity oft wie so ein Anti-Preismodell, damit der Kia, der Daimler, der BMW und eure ganzen Shareholder letztendlich ihre eigenen Ladetarife an den Mann bringen. Und damit die billig wirken, braucht ihr irgendeinen fies hohen Preis fürs Ad-Hoc-Laden und halt aus regulatorischem Kram, damit ihr eure Ladesäulenförderung irgendwie partizipieren könnt. Aber dafür braucht ihr halt einen Preis und dann nehmen wir verrückte Preise.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die 79 Cent so verrückt waren. Wenn man jetzt mal reinguckt, was andere da als Ad-Hoc-Preis aufrufen, geht es ja noch deutlich höher aktuell im Markt.
Ja, aber aktuell, damals war... Also,
ja, und wie gesagt, ich glaube, es war halt einfach auch aus... Dieser Sprung war halt massiv, ne? Diese Wahrnehmung von 8 Euro auf 79. Und da hat sich dieses Image irgendwie so ein bisschen gefestigt, dass man gesagt hat, oh, Ionity, weiß ich gar nicht, ob ich hinfahre. Und wir versuchen jetzt ja auch, dem wirklich entgegenzusteuern. Wir versuchen, marktdifferenziert zu sein. Wir versuchen, da auch eine gewisse Transparenz, eine Verlässlichkeit reinzubringen. Und wie gesagt, wenn man jetzt davon ausgeht, die Kilowattstundenpreise jetzt, je nach Abonnement, liegen bei 39, 49 Cent. Das ist ja schon, glaube ich, ein recht attraktives Angebot. Und wie gesagt, auch als garantierter Maximalpreis. Also es gibt keine Preisschwankungen. Es ist nicht so, dass im August das auf einmal dann doch wieder teurer ist. Und was uns auch wichtig ist an der Stelle, damit setzen wir natürlich auch das ganz klare Signal, dass wir dieses Direktkundenangebot stärken wollen. Also wo man früher gesagt hat, na gut, wir haben dieses Ad-Hoc-Angebot, aber Fokus liegt ganz klar auf den MSPs. Nein, uns ist es jetzt auch ganz wichtig, in den direkten Kundenkontakt zu kommen, um einfach da auch eine gewisse Loyalität aufzubauen, unser Netzwerk zur hoffentlich immer ersten Wahl zu machen, wenn unsere Kunden unterwegs sind elektrisch, weil unser Netzwerk wächst ja auch. Wir haben mittlerweile 630 Standorte in ganz Europa, in Deutschland allein fast 140. Wir bauen weiter auf, da wo es bedarfsgerecht sinnvoll ist, da wo der Verkehr auch dicht ist, wo die Nachfrage hoch ist. Und das heißt, mit den heutigen E-Autos, mit den Reichweiten, kann man da schon wunderbar von Nord nach Süd reisen mit Ionity.
Und du hast ja jetzt gesagt, ihr wollt dann näher dran an den Kunden. Hat sich denn jetzt seit dieser Preisänderung auch was getan in die Richtung? Also gerade auch mit diesen 5 Euro weniger Grundgebühr für den Tarif, für den einen?
Ja, merken wir auf jeden Fall in der Nachfrage, dass das auch attraktiv ist für den Kunden. Bekommen da auch viel positives Feedback, bekommen die ein oder andere kritische Anmerkung, wo sich jemand noch günstiger wünscht oder auch insgesamt in Frage stellt, warum eine Grundgebühr sein muss. Wo wir aber auch ganz klar sagen, naja, also wir brauchen natürlich auch Modelle, die den Kunden incentivieren, immer wieder zu uns zu kommen und die dabei helfen, halt auch zu überzeugen, dass wir da doch eine ganz gute Wahl sind mit diesen geringeren Kilowattstundenpreisen. Und ich glaube, wenn man in den Markt guckt, die Tendenz geht jetzt gerade auch in Richtung solcher Modelle. Genau, deswegen.
Ich warte ja immer auf so eine Payback- oder Deutschlandkarte
Laden.
Beim Laden, dass mich dann auch dieser Automat diese nervige Frage stellt mit: Und wollen Sie auch Payback-Punkte sammeln?
Wollen Sie
auch
Punkte sammeln?
Aber ich glaube tatsächlich, die Marke, die du gerade genannt hast, da kann man schon beim Laden auch Payback-Punkte sammeln.
Ja,
ich weiß nicht, wie das...
Es gibt manche tatsächlich Anbieter, wo du Payback-Punkte sammeln kannst.
Aber ich glaube, du kannst es nur hart verknüpfen. Du wirst nicht an der Ladesäule gefragt, ob du dann...
Bei Aral.
Bei Aral wirst du sogar gefragt. Das ist
ja, da wird man, glaube ich, gefragt.
Ich wollte nur Strom haben und nicht meine Daten ab. Egal. Sei es drum. Das heißt aber, ihr merkt, dass da tatsächlich schon Zulauf ist. Wer ist denn euer Hauptklientel aktuell? Zieht ihr auf die Privatkunden oder auf die Geschäftskunden?
Definitiv Privatkunden mit diesem Direktkundenangebot.
Warum?
Weil es momentan und auch perspektivisch natürlich das große Segment ist und wo wir auch sagen, da ist, wie soll ich sagen, wir haben ja noch keine anderen CPOs bei uns im Netzwerk angebunden. Also, dass wir jetzt eine Lösung bieten, die wirklich für alle passt. Wir haben aus Gesprächen auch mit potenziellen Flottenkunden oder Businesskunden schon mitbekommen, die sagen, ist halt schwierig, wenn wir dann aber den lokalen AC-Anbieter nicht mit im Angebot haben, weil wir brauchen halt am Ende eine Rechnung oder ähnliches. Das heißt, da ist einfach der Fit von unserem jetzigen technischen Angebot deutlich besser für die Privatkunden. Das zweite Thema ist, dass wir da auch wirklich das Potenzial für diesen Anwendungsfall sehen, den wir bieten. Also wir bieten ja Langstreckenverkehr, Reiseverkehr. Also wir kriegen das auch immer wieder zurückgespielt von den Kunden, dass wir wirklich so das Reisenetzwerk momentan sind, wo die Kunden halt auf ihrer Urlaubsfahrt nach Frankreich, nach Italien, nach Österreich laden, weil sie halt auch wissen, wir sind in den anderen europäischen Ländern. Wir sind bis Portugal, bis Kroatien und überall vertreten, bis nach Norwegen. Was halt einfach dann auch bei der Planung hilft und wo man auch weiß, da stehen zuverlässige Säulen, die liefern die hohe Leistung. Ich muss nicht irgendwie gucken, was machen denn die lokalen Anbieter. Und deswegen, da ist einfach gerade der gute Fit. Heißt aber nicht, dass wir diese andere Gruppe ausschließen oder nicht angehen wollen. Also wie gesagt, ich glaube grundsätzlich mit dieser Etablierung des Product and Growth Bereich bei Ionity findet da schon jetzt auch nochmal viel Veränderung statt. Also wir planen da schon auch noch einiges, was uns dabei hilft, dann auch nochmal besser auf andere Kundengruppen zuzugehen.
Aber ich würde da gerne einhaken. Du sagst, dass ihr Privatleute richtet, ihr ein Langstreckennetzwerk seid. Wie oft gehst du in Urlaub im Jahr? Also sehr persönlich.
Aber, muss ich das jetzt sagen?
Nein, aber wenn ihr euch auf Langstrecken und auf Privatkunden fixiert, damit die Urlaubsfahrt abgedeckt ist, ich würde mir dafür kein Monatsabo ans Bein binden für die 2, wenn es richtig, richtig hart gut läuft, 3 Mal, die ich irgendwie urlaubseitig weiterfahre.
Also zum einen das Schöne bei unseren Passports ist, du kannst die monatlich kündigen und du kannst die auch upgraden und downgraden zwischen den Angeboten. Also wenn du sagst, oh, jetzt fahre ich aber in den Urlaub, ich nehme die Power-Variante, kannst du upgraden und danach dann wieder auf den Motion zurückgehen. Also der Passport Motion als Einstiegsprodukt lohnt sich ab einer Ladung im Monat. Mhm. Und diese eine Ladung im Monat, das reicht halt schon, wenn du, weiß ich nicht, mal das Wochenende im Allgäu,
so. Okay.
Besuch bei Tante, weiß nicht, in Buxtehude und so. Also wo man schon ja auch doch ab und zu auf der Autobahn unterwegs ist und Fahrten hat. Und deswegen ist es auch bewusst gewählt so, dass wir sagen, es gibt halt dieses Einstiegsprodukt, was sich im Prinzip ab einem Ladevorgang im Monat lohnt. Mhm. Und den hast du, glaube ich, irgendwie hast du den, weil du
den
fährst.
Den kann man zumindest mal provozieren. Also,
genau, so. Und wir gucken jetzt ja auch im Netzwerkausbau, dass wir schon verstärkt auch Standorte in der Peripherie von Metropolregionen bauen. Mhm. Also München, Garching ist da so ein Beispiel oder auch in der Nähe von Hamburg ein neuer Standort, um halt auch zu sagen, naja, es muss ja gar nicht immer die 300, 400, 500 Kilometer Fahrt sein. Es reicht ja vielleicht auch, wenn ich auf dem Weg zu Bekannten bin, die etwas außerhalb meiner Stadt wohnen oder so und komme halt da vorbei, lade eine Viertelstunde, habe wieder den Energiebedarf für die nächste Woche. Ja. Und wie gesagt, mit 39 Cent in dem großen Passport ist das dann gibt ja auch preislich attraktiv und interessant im Vergleich zu vielen AC-Ladenetzwerken oder Laden beim Supermarkt oder ähnlichem. Also
vor allem dort dann in so AC-Ladesäulen ad hoc zu laden. Du kommst ja auch hier aus der Gegend Stuttgart.
Ja.
Es ist nicht nur schön. Ich glaube, neulich hat ein Kollege über 80 Cent bezahlt fürs AC-Laden. Plus, also es ist
plus im Zweifelsfall dann noch vielleicht eine Blocking-Fee, wo ich dann im Worst Case nachts umparken muss und also,
willkommen in meinem Leben.
Nee, also wenn ich das sehe, wie vollgeparkt zum Teil diese AC-Ladestationen sind auch. Also ich habe eine Heimlademöglichkeit, um die bin ich jeden Tag wieder dankbar, wenn ich dann einfach nur anstecken muss. Aber nein, also wer darauf angewiesen ist, ich glaube, da spielt es schon auch immer mehr eine Rolle zu sagen, Laden wird wie tanken. Ionity bietet diese hohe Leistung. Mhm. Wir sind auch in der Peripherie von Städten verstärkt jetzt aktiv, dass man da dann auch den Energiebedarf halt deckt für die kommende Woche oder ähnliches.
Ist denn dann in Städten auch eine Option oder wollt ihr da schon trotzdem weiter draußen bleiben?
Also der Fokus liegt momentan ganz klar auf dem Thema Autobahn und Langstrecke. Mhm. Wie das dann weitergeht, da schauen wir mal.
Sprechen wir dann nochmal.
Ja, also das ist ja das Spannende, dass wir in einem Markt sind, der sich halt sehr dynamisch entwickelt, wo sehr viel sich tut. Mhm. Ich glaube, wenn wir so einen Schritt gehen, muss man dann halt schon auch überlegen, was für Standorte und wie sind die ausgestaltet, weil da haben wir ja einfach einen gewissen Anspruch. Wir gehen jetzt ja auf noch größere Standorte auch zum Teil, also gerade die letzten Ladeparks, die wir so gebaut haben oder wo wir auch bestehende Ladeparks dann upgraden. Mhm. Lieblingsbeispiel von mir, Stuttgart Richtung München, Märklingen, 24 Ladepunkte, schöner Bäcker, schönes Restaurant in der Nähe und also da, das
ja,
ist halt
wirklich gut, also kann man machen.
Ja, das, da kann man ganz machen. Gut halten, also ich fahre die Strecke ja auch öfter und das ist so mein Standardstopp, aber im Ernst, also da solche Flächen und solche Angebote halt dann in der Stadt zu finden, ist nicht so leicht. Und dieser Anspruch, wie es jetzt andere Wettbewerber zum Teil machen, dass dann ein oder zwei Stationen irgendwie auf dem Parkplatz stehen und vielleicht dann auch nur 150 kW, da tun wir uns schwer mit, weil Ionity steht natürlich dafür was anderes.
Mhm. Also es ist schön, dass du es gerade sagst. Was ist denn das Kundenversprechen von Ionity? Du hast jetzt von Transparenz immer wieder gesprochen, von
Verlässlichkeit.
Von Verlässlichkeit. Worum geht es da noch? Eine gewisse Geschwindigkeit?
Genau, also wir haben ganz klar dieses Versprechen, dass wir 350 kW an allen Standorten haben. Wir durchmischen das jetzt mit 200 kW Stationen. Das ist eine Veränderung, die dazu kam, weil wir halt auch sehen, nicht alle Fahrzeuge brauchen wirklich immer diese 350 kW. Deswegen differenzieren wir auch hier. Mhm. Aber es gibt halt immer die 350 kW und wir haben diese Standorte schon auch von der Netzanschlussseite so ausgelegt, dass das dann auch geliefert werden kann. Also man liest ja auch immer wieder in Foren, Blogs oder hört es von E-Autofahrern, die sagen, ja super, ich bin da zum Schnelllader-Hub und da war viel los und auf einmal wurde ich auf, weiß ich nicht, 70, 80, 90 kW runtergeregelt. Das war total blöd. Das passiert bei uns nicht. Das andere ist halt, wie gesagt, diese paneuropäische Abdeckung. Mhm. Also wir sind wirklich auch auf den Reisen immer verfügbar in der Nähe. Man kann bis in den Sizilienurlaub, man kann bis ans Nordkap fahren und nur mit Ionity laden, wo wir das Netzwerk ja auch kontinuierlich verdichten. Und dann schon auch in der Anfangszeit, und gerade Deutschland ist dann jetzt noch nicht auf dem Level, wo wir hinwollen, ne, mit zum Teil ja auch noch einigen alten Standorten aus der Anfangszeit mit 4 Ladepunkten. Aber wo wir sagen, ja, wir stehen halt auch für die großen Ladeparks, wo nicht das Problem ist, dass halt dann drei andere Autos stehen und der Ladepark ist voll, sondern dass wir wirklich die Möglichkeit haben, auch eine größere Nachfrage und damit eben wieder auch diesen Reiseverkehr zu befriedigen. Und dann natürlich 100% grüne Energie. Das ist, glaube ich, fast schon eine Selbstverständlichkeit. Aber
wie macht ihr die grün?
Das ist im Einkauf.
Also ganz stumpf Zertifikate oder kümmert ihr euch tatsächlich darum, dass das Windrad sich auch wirklich dreht?
Nein, das ist zertifizierter Grünstrom, den wir einkaufen. Ja.
Okay. Ja, es gibt ja auch Unternehmen, wir hatten jetzt ja kürzlich den COO von PowerCo da, der sich dem war das sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Batteriefabrik dort mit grünem Strom und das nicht nur Zertifikatskram ist, sondern das ist dann auch grün, was da ankommt, weil, also...
Ja, nee, also Windfarmen in 24 europäischen Ländern betreiben wir jetzt noch nicht und
Ihr habt ja eine krasse Eigentümerkonstruktion um euch rum, die sind ja jetzt nicht ganz klein mitunter.
Da müsstest du vielleicht mit denen mal drüber sprechen in einem der nächsten Podcasts. Nein, im Ernst, also das ist uns schon auch wichtig, dass es halt wirklich diesen Nachhaltigkeitsgedanken, diesem grünen Gedanken gerecht wird und insofern klar, nur Grünstrom auch an den Standorten.
Wie bauen sich eigentlich die Kosten für so einen Ladepark auf? Also ihr müsst irgendwie ein Backend betreiben, ihr müsst diese Säulen aufbauen, ihr müsst die warten, ihr müsst die, was müsst ihr alles und was kostet das? Und was bleibt bei euch da so?
Also natürlich hat man zunächst mal die Investitionskosten. Das heißt, die...
Was kostet so eine Ladesäule für euch?
Ganz unterschiedlich.
Ungefähr.
Ich kann ja mal nennen, also wenn wir so einen Standort haben mit 6 Ladepunkten, dann liegen die Kosten schon im hohen 6-stelligen Bereich. Für Standorterschließung, für die Ladestationen, für Netzanschluss, für Trafo, für Inbetriebnahme, Baumaßnahmen, Tiefbau muss gemacht werden, Kabel müssen verlegt werden. Je nachdem, wo der nächste Netzanschluss ist, kann das ganz schnell auch viel, viel teurer noch werden. Aber das ist mal so eine ganz grobe Hausnummer. Die Betriebskosten, wie du angesprochen hast schon, ist natürlich dann das Thema Backend, ist aber auch sowas wie eine Kundenhotline, die wir entsprechend unsere Footprints auch in vielen Sprachen anbieten, 24/7, wo wirklich die Kunden jederzeit jemanden erreichen können, auch dann als Hilfe. Das sind natürlich dann auch laufende Netzkosten, für diesen Netzanschluss muss ich dann ja auch laufende Kosten tragen. Das sind auch Kosten für die Standorte, weil wir natürlich da oftmals auf Flächen sind von Standorteigentümern, die sagen, wenn ihr die nutzt, dann möchte ich daran aber auch mitverdienen. Und insofern, da kommt schon echt was zusammen. Also diese Preise, die sind jetzt nicht irgendwie gewürfelt und wir freuen uns riesig, weil wir da bei jeder Kilowattstunde, weiß ich nicht, das Doppelte und Dreifach nochmal abschöpfen, sondern das ist schon, also da muss man schon gucken. Ja? Also konkrete Zahlen kann ich jetzt nicht nennen, da habt ihr hoffentlich Verständnis für und ich vermute, das haben auch die anderen Gäste bisher so gehalten. Aber das sollte man nicht unterschätzen und gerade auch in dem HPC-Bereich, gerade mit diesen hohen Leistungen, mit den großen Netzanschlüssen, die wir bieten, sind das schon Kostentreiber.
Mhm. Aber jetzt gerade, dass ihr so Infrastrukturkosten habt, klar, also ihr müsst da irgendwie Wartung und sowas bezahlen und Instandhaltung, aber gerade was den Strom angeht und du sagst, ihr habt dieses Versprechen für euch auch, dass ihr immer eine konstant hohe Ladeleistung geben könnt. Mein Lieblingsbeispiel, ich probiere es jedes Mal aufs Neue und ich werde jedes Mal enttäuscht, weil es wirklich guten Kaffee gibt beim Dinsler. Kennt ihr wahrscheinlich der eine oder andere, wenn man dann Richtung Österreich runterfährt. Gibt es wirklich tollen Kaffee und es wird immer ausgeschaltet. Du hast hier diese tollen Alpis zum Laden und dann stehst du da, hast du 35 kW, wenn es dumm läuft. Das tut echt weh. Aber da wurde mir dann, weil ich mal nachgefragt habe, erklärt, das Thema ist halt auch, dass die versuchen, ihren Netzanschlusspunkt nicht eben in die Höhe zu ziehen, dass der zu viel Ladeleistung oder zu viel Leistung gesamtheitlich für für das Gebiet da abgreift, weil es sonst super teuer wäre, langfristig. Das heißt, ihr geht aber immer her und stattet eure Punkte so aus, dass die dann ihre 1,5 Megawatt oder was auch immer für alle Charger, die da in Reihe stehen, abrufen könnt und seid ihr deswegen nicht eigentlich wahnsinnig unnötig teuer, das können wir effizienter gestalten. Und den Kunden ist ja auch gegensagen.
Also unnötig, sagst du, unsere Kunden, die halt hinkommen, ne, und sagen, ach cool, 5 Ladeplätze besetzt, ich nehme den 6. und kann aber trotzdem noch mit 200 kW, über 200 kW dann in der Spitze laden, also je nach Fahrzeug sogar bis 350 kW laden, die finden das natürlich super. Und da hast du halt genau nicht dieses Erlebnis mit 35 kW und abgeriegelt.
Mir geht es darum, wenn ich jetzt zum Beispiel...
Und natürlich, wir sind ja auch in der Phase, wo wir auch bestehende Standorte noch aufrüsten und ausrüsten. Das heißt, insofern ist das ja dann schon auch wie eine Investition in die Zukunft, dass wir sagen, diese hohen Leistungen, die da sind, die wir bieten, ja, vielleicht ändert sich da in Zukunft etwas, auch mit, wie gesagt, Variabilität und Co. Aber momentan ist das ist das unser Leistungsversprechen an den Kunden, was uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle teurer macht als andere, ja.
Aber du als ID3-Fahrerin hast nichts von diesen 350. deswegen meine ich, wäre es da nicht schön, wenn ich sagen würde oder könnte, ich bin ohnehin, ich fahre keine Ahnung, ein i3. Bei 50 ist bei mir Schluss. Ich finde aber euer Netzwerk toll, ich finde das alles spitze. Aber ey, mich dürft ihr gerne runterregeln, auf meinen
Genau,
Nullpunkt.
Deswegen haben wir jetzt ja auch 200 kW Ladepunkte mit durchmischt. Deswegen durchmischen wir jetzt, ja?
Ja, aber da bist du mit deinem ID3 noch gewisse Stücke davon entfernt, in dem, was da Maximum reingeht. Also wäre das nicht eigentlich eher ein Ding, auch gerade um eure Kosten reell anzupassen? Weil ihr müsst ja immer diese Leistung vorhalten. Das heißt, auch in der Spitze gibt es diese Abdeckung und dann zahlt ihr über den Industriestrompreis, haben wir im Podcast schon zigmal besprochen. Das macht ja euch eure Stromkosten langfristig so teuer, auch wenn da gerade gar niemand dran steht und lädt.
Ja, also wie gesagt, es gibt da noch Optimierungspotenziale in die eine oder andere Richtung. Uns ist dieses Leistungsversprechen gegenüber Kunden aber einfach echt wichtig und es ist auch das, wofür Ionity steht. Und
das frage ich mich, warum kann ich bei meinem, weil in der Regel, also jetzt hier in unserem Testumfeld ist es mit Autotesten, macht es nicht so viel Sinn, aber die meisten Leute haben ja ihr eigenes Auto und das hat eine gewisse Ladeleistung. Und wenn ich einen Taycan fahre, finde ich es vielleicht toll oder ein GV60 oder keine Ahnung was. Aber für den Hyundai Kona-Fahrer ist es halt maximal unerheblich.
Ja, aber selbst, also schön, dass du den Hyundai nennst. Hyundai ist jetzt ja auch auf 800 Volt schon mit Ioniq 5, Ioniq 6. Das kommt jetzt ja mehr. Ne? Also wir sehen schon, dass auch da die durchschnittliche Ladeleistung deutlich hochgeht bei uns im Netzwerk. Und dass wir insofern da einfach schon auch für die Zukunft und sehr nachhaltig aufgebaut haben.
Ich frage mich nur, warum ich nicht das selber auf mein Fahrzeug, auf mein Bedürfnis, die Ladeleistung schon per se kappe, um euch und mir vielleicht auch ein bisschen Geld zu sparen.
Ja, weil es da dann natürlich wieder x Varianten gibt und denen dann allen gerecht zu werden an so einem Standort ist, glaube ich, auch dann nicht ganz leicht.
Aber wenn wir jetzt gerade schon bei Leistungen oder Kundenversprechen sind, wir reden jetzt die ganze Zeit von, wie viel Saft geht in mein Auto rein, aber es geht ja dann auch darum, was mache ich denn während meines Ladestopps? Mhm. Du sagst zwar klar, man lädt relativ schnell mittlerweile, aber man muss sich ja auch irgendwo aufhalten und so weiter und viele andere Anbieter bringen da ja auch, also oder haben da auch die Ansprüche, okay, da muss jetzt auf jeden Fall eine Toilette in der Nähe sein, ein Restaurant. Wie ist es da bei euch?
Darauf achten wir auch sehr stark. Also wir haben einen klaren Standardauswahlprozess, wo wir jetzt auch nicht einfach nur beliebig im grünen Ladeparks bauen, sondern wo genau auch solche Amenities, wie wir es nennen, abgedeckt sein sollten. Also Toilette ist eine Mindestanforderung, Gastronomie ist eigentlich auch Mindestanforderung und dann auch mit gewissen Öffnungszeiten. Also dass dann auch nicht die Gefahr ist, oder stehe ich dann aber ab, weiß ich nicht, 17 Uhr vor verschlossenen Türen oder ähnlichem.
Und auch so in puncto Sicherheit und so, weil wir wissen ja, auf Raststätten ist ja oft auch nicht in der Walachei, man läuft dann erstmal 3 Kilometer zum Klo, also übertrieben gesagt jetzt natürlich, aber wie geht ihr daran?
Natürlich sind wir da auch ein bisschen davon verschiedenen Faktoren abhängig bei der Standortauswahl. Ich glaube, unser Rollout-Team, unser macht da echt einen tollen Job. Auch die Leute, die nach geeigneten Standorten suchen, weil wir schon drauf gucken, dass wir, wenn wir dann auch mit Standorteigentümern sprechen, nicht im letzten Eck platziert werden. Aber auch da spielen natürlich wieder technische Gegebenheiten eine Rolle. Wo kommt der Netzanschluss hin? Wo kann ich den Trafo hinbauen, dass ich dann überhaupt den Zugang zu den Ladestandorten schaffe? Also manchmal sind wir da einfach auch so ein bisschen gebunden. Ja? Und dann muss man natürlich überlegen, ist der Standort jetzt an sich so attraktiv, dass ich akzeptiere, da irgendwie 300 Meter weg vom Schuss zu stehen? Oder ist es mir dann wichtiger, halt direkt neben einem Restaurant, was nicht immer möglich ist? Wir probieren, wie gesagt, wir haben für uns intern da Kriterien, nach denen wir auswählen, nach denen wir auch priorisieren. Und sind da auch bestrebt, kontinuierlich zu verbessern und vielleicht auch Fehler. Also das ist jetzt auch der Vorteil. Wir haben 2017 angefangen. Man lernt dann auch, man sieht ja auch, wie ist die Nachfrage an Standorten, wo hat man vielleicht auch nicht so eine hohe Nachfrage, was kann man da verbessern? Das halt kontinuierlich wirklich in so einen Prozess einfließen zu lassen und zu optimieren.
Und apropos Prozess jetzt, wenn ihr sagt, ihr lernt was draus, guckt ihr euch dann auch mal die Konkurrenz an und wollt ihr oder würdest du dir da vielleicht auch mal eine Scheibe abschneiden bei dem einen oder anderen?
Also klar, ich glaube, wäre gelogen, wenn wir sagen, uns interessiert nicht, was die anderen machen. Das geht in so einem Markt nicht. Und das ist schon, also zunächst mal, glaube ich, freuen wir uns, dass da jetzt, also dass da ein Markt ist, der einfach an Dynamik gewinnt und wo sich was tut, wo Nachfrage auch steigt. Ich glaube, jeder Wettbewerber oder so, wie ich es beobachte im Markt, jeder Marktteilnehmer hat so seine Herausforderungen. Ja? Der eine hat vielleicht noch ältere Standorte, die jetzt abgegradet werden müssen, wo halt, naja, sogar der ein oder andere 50-kW-Lader noch zu finden ist. Der andere baut halt ein gemischteres Setup, also da sind dann mehr 150 kW Stationen, auch mit zwei Outlets, die dann auch wieder im Split vielleicht sogar auf 75 kW begrenzt sind. Dafür aber mit Dach oder so, also ich glaube, da gibt es so überall ein gewisses Für und Wider. Was man, glaube ich, ganz klar sieht über den Markt hinweg, und dem wollen wir uns auch anschließen und auch weiter diese Vorreiterrolle, die wir da für uns beanspruchen, weil wir, wie gesagt, früh angefangen haben mit HPC und Co., dass Ionity halt insgesamt die Standort- und Aufenthaltsqualität weiter verbessert. Also ich glaube, wenn man da so guckt, was gerade diese Flagships, die so entstehen, diese Vorzeigeladeparks auch von den Wettbewerbern, das ist schon toll zu sehen mit Automaten-Lounge, Dach und Co. Also ich habe jetzt schon von einigen gehört, dass sie schon an dem einen oder anderen Ladestandort waren, wo sie eigentlich gar nicht so schnell weg wollten und sich geärgert haben, dass das Auto so schnell voll war, weil echt schon richtig was da ist. Und das wird aus meiner Sicht nicht der Standard für jeden Ladestandort sein, weil das einfach dann auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten wieder schwierig ist, aus Flächenverfügbarkeit und Co. Und wenn halt direkt daneben drei Restaurants ist, dann brauche ich vielleicht auch nicht selber die Lounge mit Pizzabackautomat. Aber dass es grundsätzlich in die Richtung geht und dass es auch eine Relevanz für den Kunden hat, das ist, glaube ich, klar, es ist sichtbar.
Aber gerade wenn du sagst, mit Dach und sowas, das ist für euch aber nicht so richtig ein Thema, oder? Weil das habe ich ganz oft gespielt, dass deswegen die Leute beispielsweise gerne zu Fastnet gehen, weil sie das irgendwie wissen, auch wenn ich das Gefühl, dieses Dach bringt, wenn der Regen auch nur mit bisschen Wind kommt, ist es völlig unsinnig.
Gar nichts bringt es dann.
Aber es ist meine persönliche Wahrnehmung. Es gibt Leute, die schwören da drauf. Aber ist es bei euch auch so ein Ding, dass ihr sagt, nur noch neue Standorte mit Dach?
Nur noch nicht. Auch da müssen wir wieder sehr genau auf die Standortgegebenheiten gucken. Wir haben viele Standorte schon mit Dach, gerade auch in Frankreich. Haben jetzt auch in Deutschland da die ersten Piloten. Aber
es ist nicht so viel bei uns.
Nee, es ist nicht so viel und vor allem halt auch diese früheren Standorte nicht. Ist ein ständiges Thema, was auch zugegebenermaßen bei uns intern immer wieder diskutiert wird. Aber also wir verschließen uns dem nicht. Und wie gesagt, es gibt auch einige Standorte, wo wir das Dach schon haben. Und ja.
Also was auch so Mülleimer, Staubsauger. Also so Dinge, die man halt, wenn man da dann im Auto hockt und wartet, gerne gehabt hätte. Ja, nein? Gibt es da irgendwie so Dinge? Wir hatten Linda Boll, ich glaube es war Folge 105 hier. Und da war ganz klar, nee, machen wir nicht mehr. Also ohne Mülleimer ist nicht, ohne Dach ist nicht, ohne, also da sind wirklich klare Mindestanforderungen. Dann heißt es auch nicht so, wir haben hier auf der Raststätte irgendwie eine Toilette, sondern die hat eine gewisse maximale Entfernung. Und die darf nicht sein, ich komme bei Regenwetter wie heute, es ist furchtbar draußen, by the way, für die Zuhörer und Zuschauer, ist da nicht. Also, sondern das muss alles so sein, dass ich da halbwegs trocken ankomme und es funktioniert.
Ja, also wie gesagt, wir haben da auch unsere Anforderungen, wir prüfen die auch, wir überarbeiten
die. Aber du weißt nicht, wie weit, wie viel Meter, wie viel Gehminuten eine Toilette oder sowas weg sein darf?
Da müsste ich jetzt nochmal mit unseren Rollout-Managern sprechen. Also
alles gut.
Vom Gefühl habe ich es bisher immer noch geschafft.
Also. Okay, und ein anderes Ding, du sprachst davor die ganze Zeit von Zuverlässigkeit und von Ladesäulen, die funktionieren sollen, muss versprechen, dass es tut. Ihr habt auf Tritium-Ladesäulen sehr viel gesetzt. Du fängst schon an, leicht zu grinsen. denen geht es nicht mehr ganz so gut, um das nett zu formulieren. Und ihr habt wie viele von den Ladesäulen bei euch im Sortiment?
Ja, ich lächle, weil mit der Frage habe ich ja fast schon gerechnet. Nein.
Das ist auch nicht so schwer.
Also natürlich ist das total schade, was da mit einem Spieler wie Tritium auch passiert. Zum laufenden Insolvenzverfahren und Ähnlichem können wir natürlich nichts sagen. Für uns, ja, wir haben in der ersten Phase 2018, insbesondere in Deutschland, einiges mit Tritium ausgebaut. In unserem jetzigen Lieferantenset haben wir Alpitronic, Ecoenergetica und ABB. Also da gucken wir jetzt auch sehr stark auf europäische Hersteller, die da dann auch eine hohe Zuverlässigkeit bieten. Das wird auch wirklich dann eine eigene Testzeit aufgebaut, wo wir die Sachen testen. Der Service und Betrieb dieser bestehenden Tritium-Ladestation bei uns im Netzwerk ist weiter gesichert, weil wir ein eigenes Service-Team aufgebaut haben. Also wir haben wirklich eigene Teams, die auch so gut mit diesen Ladern umgehen können, dass wir die weiter maintainen und in Schuss halten können. Mhm. Deswegen hat das jetzt auf den laufenden Betrieb bei uns erstmal keine Auswirkungen, oder wir sehen jetzt auch nicht, dass dadurch die Qualität auf einmal für den Kunden schlechter wird oder ähnliches.
Aber gerade diese Ladesäulen, also ich bin ja doch hier und da unterwegs mit einem E-Auto und versuche auch regelmäßig bei unterschiedlichen Ladeanbietern zu laden, und das sind jetzt nicht die immer gehen. Also wenn man jetzt auch bei euch einen Ladepark fährt, dann sind das, nennen wir es, wie es ist, die sind immer kaputt. Die tun
Luca hat
nie.
Da so seine Erlebnisse.
Die sind echt, also, echt schrottig. Und wenn du sagst, ihr maintaint da selber, frage ich mich, ist das zu gewährleisten? Kann man die überhaupt maintainen? Und was tut ihr vor allem, wenn dann keine Ersatzteile mehr kommen, wenn da kein Backbone ist mehr, auf den ihr euch stützen könnt?
Dafür sehen wir momentan noch keine Anzeichen. Was auch ist, unsere Uptime übers Netzwerk gesehen ist sehr gut. Also wir sind deutlich jenseits der 95%, sodass da eine Verfügbarkeit eigentlich schon auch da ist. Auch wie gesagt,
aller Ladepunkte oder pro Site?
Aller Ladepunkte.
Seid ihr bei über 95%?
Vielleicht bist du ja dann der Magnet, Luca.
Das liegt an mir und an den Kollegen.
Um das zu relativieren, also ja. Natürlich ist da Optimierungspotenzial. Man muss auch sagen, diese Stationen, von denen du sprichst, die sind 6 Jahre jetzt alt, zum Teil über 6 Jahre alt. Das merkt man dann natürlich auch. Unsere eigenen Field-Service-Kapazitäten oder unsere eigenen Service-Kapazitäten reichen dann auch nicht immer, um an jedem Standort gleich zu sein. Ersatzteilverfügbarkeit, also da sind schon noch ein paar Variablen, aber wir geben uns ganz, ganz große Mühe, das halt zu verbessern, und haben schon auch diese, ich nenne es mal, älteren Lader genau im Blick, um halt zu sehen, wo da dann Bedarfe sind.
Wie lang hält denn so eine Ladesäule? Also ich meine, du sagst, sie sind jetzt 6 Jahre alt. Klar, sie halten ja anscheinend noch, aber wie lang hält so eine Ladesäule? Und dann vielleicht auch danach gleich, warum sind dann welche kaputt? Also wo liegen da bei euch die Probleme?
Also wie lange hält so eine Ladesäule? Ich glaube, das kommt auf ganz viele Gegebenheiten, auch auf den Standort, die Nutzung und Ähnliches an. Mhm. Und die Fehlerfälle sind ganz verschiedene. Also da können natürlich einzelne Teile mal ausfallen. Da können, ja, wir haben jetzt keine Zahlen irgendwie zu Vandalismus oder irgendwie mutwilliger Zerstörung.
Ist das denn ein großes Thema, Vandalismus?
Nee, wie gesagt, haben wir auch keine dedizierten Zahlen.
Okay.
Aber im Grunde genommen, ja. Also sind wir schon ganz optimistisch, dass da noch ein bisschen was geht jetzt.
ich muss mal drauf kommen. Also Kyle Connor kennt vielleicht die einen oder anderen in US, ja, EV-Journalist, Influencer, was auch immer. Schreibt sehr viel, macht schöne Sachen. Der ist ja gerade auf einem Trip durch Europa gewesen und hat jeden Ladesäulenvorgang oder jeden Ladevorgang, den er hatte, festgehalten. Und es waren halt echt viele, die bei euch auch irgendwie nicht so gut taten. Wie geht ihr vor, wenn denn die Ladesäule nicht tut? Seht ihr das automatisch im System? Wie lange darf die Ladesäule nicht tun, bis ihr ausrückt? Was sind da die Zeiten oder die Vorgaben, die ihr euch intern setzt?
Genau, wir haben ein Live-Tracking. Wir haben zusätzlich auch nochmal über Partnerschaften die Möglichkeiten, dass Kunden uns das halt melden. Und ja, natürlich ist es immer das Ziel, die Verfügbarkeit des Netzwerks so hoch wie möglich zu haben.
Das steht außer Frage.
Wir gucken dann auch tatsächlich mal, weil wir jetzt einfach, wie gesagt, dass es schon eine hohe Anzahl an Standorten ist, an denen wir unterwegs sind, dann muss man auch so ein bisschen priorisieren. Wenn man dann halt sagt, an einem Standort wie Märklingen, 24 Ladepunkte ist ein Ladepunkt off, dann ist das vielleicht nicht die Priorität wie an einem Standort mit 4 oder 6 Ladepunkten, wo ich dann eher danach schaue, genau. Aber ja.
Und weil du hast, glaube ich, vorhin nicht gesagt, wie viele Tritium-Ladepunkte habt ihr denn im Einsatz aktuell?
Müsste ich genaue Zahlen nochmal nachgucken.
Es sind mehrere hundert, meine ich. Hattet ihr zumindest in irgendeiner PM mal 20, 19 oder sowas. Also es sind schon einige.
Schon einiges. Aber wie gesagt, wir sehen da jetzt momentan.
Aber da plant jetzt kein Ausphasen, die gegen andere.
Doch, wie gesagt, im neuen Lieferanten-Setup ist
trotzdem
jetzt.
Aber um die anderen dann rauszutun aktiv oder erst, wenn die wirklich nicht mehr reparabel sind?
Da kenne ich jetzt die genauen Austauschpläne nicht. Das liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich. Okay. Da kann ich nichts zu sagen.
Okay, Okay, schade. Das hätte ich mich spannend gefunden, weil da ja ganz viele andere, du hast auch von diesen 50 kW-Chargern schon gesprochen, die beispielsweise ja von der ENBW viel verbreitet sind, die von ABEB sind und die auch nicht nur für ja, Fröhlichkeit sorgen, wenn du zu denen hinfährst, weil die halt oft auch irgendwelchen Ärger machen. Wirst du wahrscheinlich auch kennen. was mich aber bei der Frage mit wiederum interessieren würde, wie haben sich denn diese Ziele, die Ionity hatte, zu Beginn? Ionity ist, glaube ich, 7 Jahre alt, ich glaube 2018 oder sowas, 19,
17, ja.
17 gegründet, 18, glaube ich, die ersten Ladesäulen aufgebaut. Wie haben sich denn da die Ideen verändert? Abgesehen von diesem Preisthema, das wir jetzt ja schon ausgiebig durchgegangen sind. Was hat sich da bei Ionity verändert? In der Idee, im Selbstbild und auch in den Zielen?
Also ich glaube, bei der Gründung, ne, dieses Joint Ventures war halt ganz klar das Ziel, wie schaffen wir diese 400 Standorte europaweit, wie schaffen wir ein europaweites HPC-Netzwerk, was wirklich hohe Ladeleistungen bietet, wo wir möglichst flächendeckende Auslastung haben. Und jetzt sind wir natürlich, haben wir diese 400 Standorte schon vor einer Weile geschafft. Wir sind jetzt bei, wie gesagt, über 600 oder um die 630, kommen ständig auch noch wieder welche dazu. Das ist immer schön zu sehen, dass da auch im Netzwerk sich was tut. Aber die zweite Frage ist jetzt natürlich, was passiert jetzt mit diesem Netzwerk? Also wie vermarkte ich es? Wie mache ich das möglichst attraktiv für die Kunden? Und zwar nicht nur jetzt den Standort an sich, sondern auch das Erlebnis drumherum. Also von Registrierung über Bezahlen, über Rechnungsstellung und Co. Gibt es da, glaube ich, ganz, ganz viele Prozessschritte, wo wir noch viel tun können, um das ganze Erlebnis rund um das Laden. Und nicht nur das Laden, sondern auch die Vorbereitung, die, ich nenne es mal Nachbereitung, wenn man dann wirklich einen CDR-Überblick haben möchte oder ähnliches, zu verbessern und zu optimieren. Und das treibt uns gerade schon sehr stark um. Abgesehen natürlich von der Tatsache, dass sich in dem Markt, in dem Thema unheimlich viel tut, dass da ständig Dynamik und Innovation drin sind, wo wir schon versuchen, auch diese Rolle eines Technologieführers, einer sehr zuverlässigen und hochwertigen Ladeinfrastruktur weiterzuleben.
Wenn du dir das dann anschaust, wie hat sich das denn bei den anderen verändert? Also du sagst, im Prinzip wollt ihr noch zuverlässiger werden, noch größer, noch schneller, aber haben sich da die Rahmenbedingungen nicht auch sehr, sehr auf den Kopf gestellt, wenn wir jetzt uns Anforderungen anschauen, wie Kreditkartenterminals, die A4, dieses QR-Code-Thema, das mich persönlich mit meiner Aluhutartigkeit maximal umtreibt, was ich gruselig finde, dass es so geht. Wie geht ihr damit um, mit diesen Anforderungen beispielsweise von der A4?
Wir gucken es uns sehr genau an. Für uns ist es schon auch wichtig, dem zu entsprechen. Also wir sind jetzt nicht wie der große Fahrzeugbauer aus den USA, der sagt, oh, ich mache einfach, wie ich will und wird schon. Wir haben das natürlich dann auch noch in 24 Ländern, wo du dann auch noch zum Teil länderspezifisch Anforderungen hast. Also wir gucken uns das schon sehr genau an, nehmen das ernst und überlegen dann natürlich auch immer, wie kann man diese Anforderungen vielleicht noch zum Kunden wohl noch besser auslegen. Also ich weiß, wir sind also NFC-Terminals, Payment-Terminals, sind wir dann auch hier und da gestartet mit so Vogelhauslösungen, also wo dann halt am Standort irgendwie noch einer nachgerüstet wird, wo wir merken, na, das ist nicht unbedingt das, was der Kunde will. Das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Also ja, wir sind schon auch ein Stück weit natürlich immer davon abhängig, was um uns rum passiert und die Regulatorik nimmt da einen starken Einfluss auf den Lademarkt. Aber wir versuchen das dann schon auch zu überlegen, was ist denn dann das Beste für den Kunden? Also jetzt nicht einfach nur stupide irgendeine regulatorische Vorgabe zu erfüllen, sondern das dann auch so gut zu machen, so fälschungssicher, so betrugssicher und ähnlich, dass der Kunde da halt ein gutes Erlebnis hat und sicher laden kann.
Aber wie macht ihr das beispielsweise mit diesem QR-Code-Thema? Also für alle, die das nicht wissen, wir haben es ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesagt, der QR-Code auf der Ladesäule muss da sein, damit ich dort mit meinem Smartphone scannen kann. Und dann kann ich da meinen Bezahlprozess letztendlich durchziehen. Das Problem ist, auf so einem QR-Code kann ich einen anderen QR-Code draufkleben. Und dann gehe ich auf irgendeine Seite, die so aussieht, wie sie aussehen soll, aber es halt nicht die richtige ist. Und dann hat irgendjemand, der nicht meine Kreditkartendaten haben soll, hat sie dann und tut dann Dinge, die ich nicht möchte. Wie umgeht ihr dann sowas? Außer, dass ihr halt einen QR-Code draufklebt und dann alle 2 Tage jemand vorbeischickt, der kurz guckt, ob das noch die richtigen sind. Also was ist da das?
Das ist Ding? Also das ist ein Thema, das haben wir jetzt diskutiert, weil da die AFI auch sehr lange sehr unklar war, was mit diesen QR-Codes eigentlich passiert.
Man könnte die
in deswegen
das
mal, sind wir da noch in der Lösungsfindung. Das, ja genau, digitale QR-Codes dann.
Das
halt
könnte
auch.
Man ja machen, ja, ja. Aber das tut man nicht.
Bisher noch nicht. Ja.
Kommt das also, damit Luca sich wieder
sicher? Kann ich noch nichts zu sagen, wenn das in Ordnung ist.
Okay.
Für mich nicht. Aber
es tut mir leid hier. Okay. Erwartungen nicht erfüllt.
Nee, dahingehend da nicht. Nein, ich finde das wirklich gruselig, weil es so einfach zu lösen ist von der Idee her, aber irgendwie jemand wirklich nicht aufgepasst hat. Aber du sagst halt, die Politik nimmt großen Einfluss. Ist es gut? Oder sollten die das tun?
Also ich glaube...
Du darfst ganz offen und frei sprechen.
Ja,
wir
ganz
nicht,
offen und frei
wir werden auch nichts schneiden.
Vor den sehr geschätzten Zuhörern hier, Zuhörerinnen und Zuhörern. Also... Grundsätzlich braucht natürlich ein neuer Markt auch hier und da Regulatorik. Und immer da, wo es im Sinne des Kunden ist, befürworte ich das auch. Bei manchen Themen muss ich allerdings ehrlich gestehen, dass ich die Motivation nicht ganz verstehe oder die, weiß ich nicht, auch Inhalte von gewissen Förderausschreibungen oder Ähnlichem, wo ich mir so manchmal denke, bisschen mehr Pragmatismus und hätte es vielleicht auch getan, ja, sage ich ganz ehrlich.
Kannst du das auch ganz ehrlich mit Beispielen belegen, damit wir nicht ganz so in dieser Wagen, nicht jeder unserer Zuhörer hat deinen Job und versteht genau, ja, wovon du sprichst.
Ja, tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein, deswegen bleibe ich da lieber im Wagen.
Aber bist du dann zum Beispiel Freund von diesem Kreditkartenterminal als Beispiel? Glaubst du, dass es das braucht? Jemand, der E-Auto fährt, hat ja keine App und keinen. Ich weiß es nicht.
Also wir sehen tatsächlich in Nutzungsdaten in einigen Ländern, dass es sehr, sehr gut angenommen wird.
Wo?
Oh, krass.
Zum Beispiel in UK.
Da zahlen die Leute eine Kreditkarte beim Laden.
Ja.
Habt ihr da dann weniger so Vertragskunden und mehr Ad-Hoc-Lader grundsätzlich auch?
Unterschiedlich. Okay. Unterschiedlich. Aber wie gesagt, da sehen wir, dass das einfach sehr, sehr gut genutzt und angenommen wird, wo es anscheinend eine Berechtigung hat. Und,
ich finde es gut, dass UK nicht mehr in der EU ist. Schön. Ja. By the way. Okay. Und also gerade weil du auch Ausschreibungen und sowas sagst, wir hatten hier mal jemanden, den Jonas. Oh Gott, der Nachname. Von EWEGO, mit dem haben wir dann viel darüber gesprochen, das Beispiel mit Linda, glaube ich, auch damals, dass dann irgendwelche Flächen grün angemarkert werden müssen, weil sonst ist es kein richtiger Ladepunkt und sowas. Sind das diese Dinge, die du meinst? Also auf der Ebene oder ist es
ja,
noch viel weiter weg regulatorisch?
Ja, das und zum anderen auch so zum Teil Genehmigungsverfahren und Ähnliches. Also gerade für Netzanschlüsse, das sind endlose Genehmigungsverfahren, wo eine Vereinfachung einfach helfen würde. Das sind zum Teil aber dann auch Sachen, genau, also Netzanschlüsse ist ein Riesenthema, was uns wirklich auch Probleme macht, auch hier und da flexibel zu reagieren oder wie wir eben auch besprochen haben, halt in Planung auch mal nochmal anzupassen oder Ähnliches.
Kannst du beziffern, wie viel Geld ihr dafür Anführungszeichen verbrennen müsst, um dieses Genehmigungsthema gegenzurechnen?
Habe ich keine Zahlen parat.
Wir hatten nämlich neulich den CEO von Aralda, den Achim Bote, den ich auch gefragt habe, weil es würde mich eigentlich mit am meisten interessieren, wie viel diese Anlaufkosten letztendlich sind, damit ich überhaupt mir überlegen darf, was zu tun, was ich damit schon so weggeben muss. Und der konnte mir sagen, er weiß es auch nicht, weil ich hatte immer dieses Windrad-Thema, wo ich glaube, das war damals irgendein Windradbetreiber, der erzählt, wir haben 36 Aktenordner, bis das erste Windrad stehen darf. Und ich dachte, sowas muss ja wahrscheinlich, ich hoffe, es sind nur 5 oder so. Aber auch das fände ich halt schon ekelhaft viel. Aber kannst du das irgendwie quantifizieren, wie viel Zeit ihr da auch zumindest braucht?
Ich wollte gerade sagen, Zeit ist ja auch Geld.
Fällt mir tatsächlich schwer. Also müsste ich, wie gesagt, auch nochmal oder ihr ladet nochmal einen Rollout-Kollegen von uns ein. Dann kann der da noch weitere Details vielleicht mit euch teilen.
Klingt ja nicht so schlecht. Und bei den Ladeplätzen selbst, ihr habt ja oft ein anderes Layout wie andere. Also meine Wahrnehmung ist, dass sie häufig nicht irgendwie mit der Schnauze vorne reinfahren in so ein, was ist ein Querparken, sondern ihr habt häufig so freie Flächen und in der Mitte sind dann die Ladesäulen und dann kann ich da so sternförmig drum rumfahren. Zumindest ist das meiner Wahrnehmung nach häufiger so bei euch. Habt ihr da ein präferiertes Ding oder arbeitet ihr da auch an, wie kann ich denn eine Ladesäule effizient oder einen Ladepunkt effizient umsteuern drumherum, um die Parkplätze?
Also grundsätzlich sind für uns Durchfahrtslösungen in Zukunft spannender als jetzt feste Parksituationen, also wo ich dann auch die Möglichkeit habe, ein bisschen besser zu agieren. Was aber da auch einfach ist, jeder Standort ist anders. Die Platzverfügbarkeit ist eine andere. Und das ist genau auch der Aufwand, den das mit sich bringt, dass es halt nicht ein Layout ist, wo wir sagen, das passt überall, das replizieren wir und dann ist das für jeden Standort passend, sondern es fängt mit Zufahrt und Abfahrt an den Standorten. Das ist dann die Parksituation, das ist, wie gesagt, die generelle Platzverfügbarkeit, wo wir dann für jeden Standort versuchen, das die beste Lösung zu finden. Und wie du sagst, da gibt es ganz verschiedene, entweder ganz klassische Frontparker Durchfahrtslösungen, wie gesagt, wo wir jetzt mehr drauf gucken, oder dann auch so versetzt. Also ich weiß auch hier A8 Stuttgart-München, das ist einfach die Strecke, die ich öfter fahre, Friedberg, wo man dann ja auch so gebaut hat, dass einige auch vorwärts, andere rückwärts, je nachdem, wo auch die Ladebuchse ja beim Fahrzeug positioniert ist. Das ist ja auch nicht immer ganz einheitlich.
Nee, nicht wirklich. Da habe ich meine Geschichte dazu gemacht. Das war sehr kompliziert.
Ja. wo du das aber ansprichst, auf dieser Strecke ist ja auch der in Zusmarshausen, der Sortimo-Park, wo ich dann wirklich reingehen kann und mit Cash bezahlen. Ist das was, wo du denkst, das könnte man mittelfristig auch noch sehen?
Also ich glaube, in Zeiten, wo ich mittlerweile schon im Hotel irgendwie kontaktlos einchecken kann und mit der Karte zahle und sich eigentlich das genau in die andere Richtung bewegt, würde es mich jetzt wundern, warum wir dann in der innovativeren oder in der innovativen Ladewelt so einen Schritt machen sollten.
Weil wir QR-Codes auf Ladesäulen kleben.
auch das ist sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ja, da bin ich ja bei dir. Ja.
Okay. Ein anderes Thema ist LKW-Laden noch. Ist das bei euch auch auf der Agenda? Da würdet ihr zumindest mal relativ schnell relativ viel umsetzen können.
Genau, also die Fahrzeuge kommen mehr und mehr. Wir sehen das auch natürlich in unseren Statistiken, wenn man dann irgendwie mal Ladevorgänge hat, wo man denkt, ah, das war jetzt aber kein ganz normales Auto mehr. Einige unserer Standorte sind dafür schon auch, also können das abdecken.
Also einfach durch Durchfahrtslösungen wahrscheinlich.
Genau. Also wo ich dann halt sage, das ist jetzt nicht unbedingt dafür gedacht und da ist jetzt auch kein 12-Meter-Parkplatz eingezeichnet oder ähnliches, aber die kann man da schon nutzen. Wie das dann weitergeht, um ehrlich zu sein, das ist auch so eine Frage, wo wir in der Ausgestaltung sind. Was uns halt wichtig ist, das LKW-Laden darf jetzt nicht unsere bestehenden Kunden, unsere PKW-Kunden in irgendeiner Form behindern oder ausbremsen. Also wenn jetzt dadurch dann die Standorte nicht mehr verfügbar sind für die bisherigen Kunden, dann ist da auch nichts geholfen. Ja, dann ist es toll, dass der LKW da über Nacht 500 Kilowattstunden zieht oder ähnliches, aber ist dann auch nicht das Ziel.
Okay, aber wo seht ihr dann euren Wachstumspunkt noch? Weil ich in den USA, was mich persönlich ein bisschen irritiert hat, da durftet ihr nicht mit einsteigen. Da ist jetzt der, wie heißt der Laden?
Iona.
Iona, danke. Ja. Und es ist eben nicht Ionity geworden, womit ich ehrlich gesagt gerechnet habe, weil ihr fast die gleichen Stakeholder, also weil es dort fast die gleichen Stakeholder gibt oder Shareholder wie bei euch. Wieso gibt es kein Ionity in den USA?
Also unser Fokus liegt ganz klar auf Europa.
Warum?
Die Hintergründe, warum jetzt da welche Joint Venture, da kann ich nichts zu sagen. Also wie gesagt, Ionity war schon immer Europa, im Fokus Europa und ich glaube, da haben wir auch, haben wir zu tun.
Okay. Die Antwort macht mich jetzt auch nicht so richtig zufrieden. Aber es ist auch nicht schlimm. Wenn ihr eure Ladesäulen aufbaut, du hast vorhin schon das Thema Trafo angesprochen. Immer wieder heißt es ja auch, man könnte ja Strom zwischenspeichern. Arbeitet ihr auch mit solchen Lösungen, dass ihr irgendwo Akkus oder es gibt ja auch irgendwelche, also wie Tesla das ja dann hier und da auch macht, mit gewissen Generatorensystemen arbeitet. Macht ihr da was oder muss das alles immer direkt aus dem Netz kommen?
Es ist definitiv bei uns in der Diskussion, inwieweit wir halt auch diesen gesamten Ladepark in ein intelligentes Energiesystem integrieren können, sei das mit Solar in der Nähe, der auch direkt nicht die hohen Leistungen, aber zumindest dann irgendwie die Beleuchtung oder ähnliches speist und da einen Teil abdeckt, seien das Pufferspeicher, die dann dabei halt helfen, diese Lastspitzen fürs Netz auch abzufedern und dann natürlich auch diese Pufferspeicher wiederum in den Energiemarkt mit einzubinden. Also das heißt ja auch jetzt nicht, dass ich die nicht auch in die andere Richtung nutzen kann. Die Sachen sind in der Diskussion, aber da ist jetzt, soweit ich weiß, momentan noch kein Standort, der live ist.
Okay. Glaubst du, das wird nochmal viel tun, dann auch was für den Endkunden die Kosten zum Beispiel senkt? Weil ihr habt eine Infrastruktur, die ist technisch super leistungsfähig, aber ihr nutzt sie halt nur in eine Richtung. Also
Es wird dabei helfen, das Gesamtsystem zu optimieren, glaube ich. Mhm. Sei das auch hinsichtlich, wie gesagt, Lastspitzen, Bezugsspitzen, hinsichtlich Nachfragespitzen, die man dann vielleicht noch besser abdecken kann. Was das dann preislich tatsächlich macht, weil man hat natürlich auch entsprechend wieder höhere Investitionskosten für diese Themen, muss man dann wahrscheinlich pro Standort gucken und für die einzelnen Fälle sich genau angucken.
Aber wir können jetzt nicht aus den 39 Cent 29 machen, wenn ihr das auf die Reihe kriegt.
Dazu müssen wir es erstmal auf die Reihe kriegen, dann müssen wir erstmal da unsere Hausaufgaben machen und dann machen wir das Pricing dafür, ja.
Okay. Dann bin ich mit meinen Sachen eigentlich mehr oder weniger durch. Hast du noch irgendwas, Carina, das vergessen?
Nö, eigentlich. Wir waren ziemlich fleißig, würde ich sagen.
Ich glaube auch. Aber zum Schluss eines jeden Move-Podcasts gibt es noch kurze A- und B-Fragen, die wir dir nicht vorenthalten wollen und du uns bitte die Antwort nicht. Deswegen wird es für oder wieder entscheiden und wir fangen direkt an. Bist du der Typ Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming.
Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Es gibt manche Leute auch aus der E-Mobilitätswelt, die haben dunkle Geheimnisse. Apple oder Google? Also entweder oder Apple
oder
Google.
Ja, ich muss echt nachdenken, ne? Also weil irgendwie so in der mobilen Welt bin ich sehr Apple-affin. Apple.
Okay. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Neues Bauernhaus auf dem Land.
Ist auch schön, okay. Auto oder Fahrrad? Also jetzt gerade wahrscheinlich nicht so richtig Fahrrad.
Ja, gerade keins von beiden. Ne?
Mit gebrochenem Fuß.
Fahrrad, wo es geht. E-Bike.
E-Bike
ist
okay.
Super gerade jetzt mit Anhänger und Kind und das klappt bestens.
Okay. Im Auto dann vorne oder hinten?
Lieber vorne.
Okay. Mit Kind muss man ja manchmal auch hinten fahren, sagen
genau.
Andere Leute
zumindest. Genau, ja, und das ist, also ich, wie gesagt, würde es anders machen, wenn es besser wäre.
Bist du eine gute Fahrerin?
Tja, fragt er jetzt mich oder meinen Mann? Nee, im Ernst. Also
wir fragen dich, was dein Mann sagen würde, wenn wir ihn fragen würden.
Also ich komme eigentlich einigermaßen zwischenfall- und unfallfrei und so durch den Verkehr. Deswegen würde ich sagen, ja, schon.
Okay.
Es reicht. Okay. Genau, solide. Ja.
Bist du eine bessere Beifahrerin als Fahrerin?
Nee, ich glaube nicht. Ich habe lieber selber das Steuer in der Hand, muss ich zugeben.
Okay. Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All. Mit zu kompliziert, okay. Das alles durchzulesen.
In Sachen Adrenalin eher Motorrad fahren oder Fliegenfischen?
Fliegenfischen.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Beides nicht gesehen. Ich weiß, ich bin völlig.
Wow.
Ja.
Wow. Okay. Das hatten wir, glaube ich, doch, das hatten wir auch schon einmal. Kaffee oder Tee?
Tee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Alles klar. Johanna, das war's auch schon. Vielen, vielen, vielen Dank für all die Infos, an all das, was du mitgebracht hast und an Zahlen, Daten und so weiter. Und vor allem auch, dass wir jetzt von dir wissen, wie die neuen Preise von Unity sind. Ich darf an dieser Stelle sagen, wir haben das aufgezeichnet, bevor es offiziell war. Deswegen wissen wir es schon mehr. Aber nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank auch an dich, Carina, und an euch
gerne.
Da draußen. Schreibt uns gern an podcast@move-magazin.de, auch gern bei iTunes, Spotify und wie sie alle heißen. Wenn ihr eine Frage an Johanna habt, dann nötigen wir auch dir das Versprechen ab. Wenn es Fragen gibt, dann du beantwortest die. Cool. Also podcast@move-magazin.de und dann sagt uns, wie es euch gefallen hat. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch beiden nochmal.
Gerne. Vielen Dank für die spannenden Fragen.
Gut. Tschüss.